D-Radio Wissen. Update.
Die Zahl der Opfer, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, steht zurzeit auf 72. Spanien bei 35. Wir haben jeweils ein Opfer aus Großbritannien, den Niederlanden, Kolumbien, Mexiko, Japan, Dänemark, Belgien und Israel. So jeweils zwei Opfer aus Australien, Argentinien, dem Iran, Venezuela und den USA.
Der Absturz der Germanwings-Maschine über Frankreich gestern ist nicht nur ein deutsches Thema. Es sind Menschen aus vielen Nationen gestorben. Noch ist die Liste aber nicht einmal vollständig. Um den Tag nach dem Unglück geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Immer wieder fliegen die Hubschrauber vom französischen Örtchen Seine-les-Alpes in das zerklüftete Tal, in dem das pulverisierte Flugzeug liegt. Auf ihrem Rückweg bringen sie das mit, was von den 150 Passagieren und Crewmitgliedern noch übrig ist. Die Leichen zu bergen ist gerade oberste Priorität, erklärt Einsatzleiter Xavier Roy.
C'est la détermination de le, comment dire, de l'emplacement des corps et ensuite de retrouver la deuxième boîte noire.
Weiteres Ziel, die zweite Blackbox zu finden, den Datenrekorder, der alle Instrumentenanzeigen, alle elektronischen Befehle der Piloten im Cockpit aufzeichnet. Bisher hat man nur dessen Behälter gefunden. Der Inhalt ist immer noch irgendwo unter den Trümmern. Den Stimmenrekorder haben die Einsatzkräfte schon entdeckt. Er ist aber schwer beschädigt, sodass die Experten der französischen Ermittlungsbehörden sehen müssen, was sie mit den Aufzeichnungen der Unterhaltungen und Geräusche aus dem Cockpit anfangen können. Alle waren zuversichtlich, dass es schnell neue Infos geben wird. Zu der Frage, die alle bewegt, warum? Am Abend war Lufthansa-Chef Carsten Spohr in der ARD noch optimistisch.
Ich gehe davon aus, dass wir sicherlich relativ schnell erste Informationen bekommen werden, was die Absturzursache wahrscheinlich war. Die detaillierte Auswertung wird dann länger dauern.
Die Untersuchungen laufen aber noch, um herauszufinden, warum die Maschine aus Barcelona über der Bergregion in den Sinkflug ging, als ob sie landen wollte. Warum sie dann mit wahrscheinlich 700 Stundenkilometern in die Felsen raste. Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve will sich mit Spekulationen zurückhalten, aber er hält einen Terroranschlag für wenig wahrscheinlich.
Die Trümmerteile sind auf knapp 1,5 Hektar verteilt. Das zeigt, dass der Aufprall mit enormer Wucht erfolgt sein muss. Aber bei einer Explosion in der Luft wären die Trümmerteile noch viel weiter verstreut. Ein Anschlag ist also wenig wahrscheinlich, aber wir müssen zu diesem Zeitpunkt vorsichtig mit Mutmaßungen sein.
Auch die französische Flugunfallbehörde, die den Flugschreiber gerade untersucht, hält sich bedeckt.
Die Untersuchungsarbeiten und das Auslesen des Stimmrekorders haben den ganzen Tag angedauert. Einige Schwierigkeiten tauchten bei der Auslesung auf. Es war eine gute Neuigkeit und eine Erleichterung. Wir haben eine Audiodatei extrahieren können, eine detaillierte Untersuchung, das Verstehen des Tons, der Stimmen und eine Analyse werden erfolgen.
Gedenkminuten, Fahnen auf Halbmast und Millionen Mitleidsbekundungen im Netz. Damit drücken viele ihre Betroffenheit aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zur Absturzstelle gereist, zusammen mit dem französischen Präsidenten François Hollande und dem spanischen Premier Mariano Rajoy.
Meine Gedanken sind bei den Angehörigen, den Familien der Opfer und den Freunden der Opfer, sondern, und das ist das Bewegende am heutigen Tag, die Gedanken der Franzosen, aber vor allen Dingen der Menschen hier in dieser Region, die in einer beispiellosen Hilfsbereitschaft mit einem unglaublichen Engagement und einem großen Herzen hier Hilfe leisten und Hilfe leisten werden.
Der Germanwings-Betrieb musste heute weitergehen. Viele Piloten fielen aus, sie sahen sich nicht in der Lage zu fliegen. Unter den Opfern waren auch ihre Kollegen und Freunde. Andere Fluggesellschaften halfen aus. Dafür bedankte sich Germanwings-Geschäftsführer Thomas Winkelmann.
Für die enorme Solidarität, die wir von anderen Flugunternehmen in den letzten Tagen erhalten haben. Wir haben sowohl von Air Berlin als auch von TUI Fly, als auch von Lufthansa Cityline und anderen Gesellschaften freiwillige Meldungen gehabt, die gesagt haben, wir fliegen für euch.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Flugzeugabsturz der Germanwings-Maschine beschäftigt auch weiterhin das Netz. Bei Twitter lobt Seitenspringen: Ich freue mich, dass die Konkurrenz-Airlines der Germanwings unter die Arme greifen und ihre Flüge heute mit abfertigen. Tolle Geste. Viele User regen sich über die gehäufte Medienberichterstattung auf und nennen sie zum Beispiel sensationsgeil. Die Bildrubrik Post von Wagner ärgert unter anderem User Roman Hammer, der schreibt: Die Bild beweist wieder einmal, dass man noch tiefer sinken kann. Zu den Bildern von der Unglücksstelle meint User Riedel-App bei tagesschau.de: Da stehen nun seit geraumer Zeit zig Helfer, schön aufgereiht in Frankreich und warten auf die Kanzlerin. Ich kann mir vorstellen, dass die Helfer zurzeit Wichtigeres zu tun hätten. Ich empfinde diesen Katastrophentourismus unserer Politiker als abstoßend. Durch diese PR-Show werden doch die Arbeiten vor Ort behindert. Darauf reagiert User 2otto2 und sagt: Es sind nicht nur unsere Politiker, das ist überall so. Und wenn sie sich nicht zeigen lassen, wie auch schon geschehen, wirft man ihnen Gleichgültigkeit und mangelnde Anteilnahme vor.
Was sonst noch wichtig war? Eine Ansage im jemenitischen Staatsfernsehen. Wer den geflohenen Präsidenten gefangen nimmt, dem winkt eine Belohnung von umgerechnet über 80.000 Euro. Auch das Staatsfernsehen steht unter der Kontrolle der Houthi-Rebellen, sowie inzwischen weite Gebiete des Jemen, inklusive der Hauptstadt Sanaa. Auch von der Hafenstadt Aden sind ihre Truppen offenbar nur noch rund 40 Kilometer entfernt. Präsident Abd Rabbo Mansour Hadi hatte sich letzten Monat dorthin geflüchtet. Jetzt war es auch dort nicht mehr sicher. Es ist unklar, ob er noch in Aden ist oder schon unterwegs ins Ausland, um sich in Sicherheit zu bringen. Kurz darauf wurde sein Präsidentensitz von einem Kampfflugzeug beschossen. Der Verteidigungsminister wurde von Houthi-Rebellen gefangen genommen. Die Lage im Land ist völlig chaotisch. Der Nahost-Experte Walid Faris sieht es im US-Sender Fox News sogar so: Der Jemen ist verloren. Dort wird es aussehen wie in Syrien, wo niemand das ganze Land kontrollieren kann. Die Houthis haben eine Stadt nach der anderen eingenommen. Währenddessen streiten sich Al-Qaida und der IS um den Rest des Landes. Das erinnert alles an Syrien. 30% of the country, that's why it's looking like Syria. Eigentlich wollten die schiitischen Houthis aus dem Norden des Jemen nur mehr Rechte. Aus Protesten wurde dann ein bewaffneter Kampf. Nicht nur Städte, sondern auch einen Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Aden haben sie jetzt eingenommen und womöglich Kampfflugzeuge der Armee gleich miterbeutet. Jemens Botschafter bat den UNO-Sicherheitsrat schon am Sonntag eindringlich um Hilfe.
Wir fordern sie alle hier im Saal auf, den friedlichen Übergangsprozess im Jemen zu unterstützen und unser Land nicht aufzugeben.
Der Sicherheitsrat hat aber in den letzten Jahren schon 5 Resolutionen zum Jemen verabschiedet. Geändert hat das gar nichts. Die Lösung sieht Experte Faris in Fox News in Truppen, etwa aus Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten.
At the end of the day, there has to be an Arab force that would go in. That's at the end of the day. I mean, there is no other possibility to save the situation in Yemen without Saudi, UAE and the other Gulf partners move in.
Die Arabische Liga will morgen darüber beraten, ob sie eingreifen will im Jemen oder nicht. 6 Euro mehr im Monat, so viel sollen Eltern für ihre Kinder bekommen. Darauf haben sich die Kanzlerin und ihre Minister geeinigt. Die ganzen 6 Euro soll es aber erst ab dem kommenden Jahr geben. Rückwirkend ab letztem Januar sind es erstmal nur 4 Euro. Familienministerin Manuela Schwesig rechnet vor, wer davon profitiert.
Mit der Kindergelderhöhung können wir 17 Millionen Kinder besser unterstützen. Und mit dem Kinderzuschlag werden wir 45.000 Kinder zusätzlich aus der Armut holen.
Auch der Kinderfreibetrag wurde angehoben. Und der Kinderzuschlag für Geringverdiener soll nächstes Jahr um 20 Euro im Monat steigen. Alleinerziehende bekommen aber keine zusätzliche Erhöhung, wie es die SPD gefordert hatte. Damit konnte sich Schwesig im Kabinett nicht durchsetzen. Aufgeben will sie bei dem Thema aber noch nicht. Die Opposition wirft der SPD vor, eingeknickt zu sein. Und das zusätzliche Kindergeld sei sowieso verfassungsrechtlich vorgeschrieben gewesen. Tatsächlich hätte es eigentlich schon letztes Jahr eine Erhöhung geben müssen, weil auch das Existenzminimum gestiegen ist. Und das ist die Messlatte für Leistungen für Kinder und Eltern.
Was noch wichtig wird:
Um 10.53 Uhr hatte die abgestürzte Germanwings-Maschine zum letzten Mal Funkkontakt. Genau um diese Zeit soll es morgen in Nordrhein-Westfalen eine Schweigeminute geben an Schulen und Behörden. Dazu hat Landesbildungsministerin Silvia Lörmann aufgerufen.
Viele Menschen sich fragen, was können wir tun? Können wir irgendein Zeichen geben? Die Bekundungen sind sehr stark. Ich wünsche mir natürlich, dass viele Schulen, weil viele Schülerinnen und Schüler, Kollegien aufgewühlt sind, dass sie die Gelegenheit nutzen, in ihren Schulgemeinden sich austauschen können, mittrauern können. Weil wir schon, glaube ich, feststellen können, dass ganz Deutschland mittrauert.
Die Warnstreiks bei Landesämtern, Unikliniken und Hochschulen gehen morgen weiter. Und zwar in vielen Bundesländern. In Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Auch heute gab es Streiks, vor allem im Westen Deutschlands. Da ging es aber wegen des Flugzeugabsturzes ruhiger zu als sonst.
Und sonst in der Welt?
Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram hat im Nordosten Nigerias eine große Gruppe Frauen und Kinder entführt. Das hat ein Regierungssprecher jetzt bestätigt. Er sprach von mehreren hundert Entführten, konnte aber keine genauen Zahlen nennen. In lokalen Medien ist von mehr als 500 Geiseln die Rede. Laut dem Sprecher haben die Extremisten Grundschulen im Ort Damask an der Grenze zum Niger überfallen und Schüler und Lehrkräfte gefangen genommen. Soldaten aus Niger und dem Tschad hatten Damask erst Mitte des Monats von Boko Haram zurückerobert. Die Islamisten nutzen ihre Geiseln bei ihrem Rückzug offenbar als menschliche Schilde. Boko Haram kämpft seit über 5 Jahren für einen islamischen Staat im Norden Nigerias und verübt auch Angriffe in den Nachbarländern. Inzwischen bekommt das nigerianische Militär Hilfe aus dem Tschad, Kamerun und Niger. Die Wasserversorgung im Nahen Osten könnte komplett zusammenbrechen. Das befürchtet das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in einem Bericht, der in Genf vorgestellt wurde. Darin schreibt die Hilfsorganisation, dass die Konflikte in Syrien und im Irak die ohnehin gravierenden Wasserprobleme in der Region noch einmal verschärft haben. Die Infrastruktur sei auch durch gezielte Angriffe der Kriegsparteien schwer beschädigt. Allein in Syrien gehen 60% des geförderten Wassers in kaputten Leitungen verloren, schätzt das Rote Kreuz. Auch die Entsorgung von Abwasser werde zunehmend zum Problem und damit zur Gesundheitsgefahr. Seit Anfang des Jahres ist die Zahl der Menschen aus dem Kosovo, die in Deutschland Asyl beantragen, stark gestiegen. Das könnte auch an kriminellen Schleppernetzwerken liegen. Eins davon hat jetzt die Polizei in mehreren europäischen Ländern ausgehoben. Wie das österreichische Bundeskriminalamt mitteilte, soll das Netzwerk im letzten Jahr rund 10.000 Menschen aus dem Kosovo nach Westeuropa geschleust haben. Den Angaben zufolge verlangten die Schlepper 2.800 Euro pro Person oder 7.000 Euro für eine Familie. Die Kriminellen hätten die Menschen zum Teil mit der Aussicht auf märchenhafte Lebensbedingungen in Westeuropa gelockt. Die meisten, die sich darauf eingelassen hätten, seien mittlerweile wieder zurück im Kosovo, hätten aber alles verloren.
Wissensnachrichten. Unseren Wäldern geht's nicht gut. Sie werden nicht nur abgeholzt, sondern auch immer mehr zerstückelt. Das heißt, es gibt weniger zusammenhängende Waldfläche. Das schadet den Wäldern und den Tieren darin. Das zeigt eine Studie von der North Carolina State University. Jakob Vogel aus unseren Wissensnachrichten. Du bist bei mir, Jakob. Was heißt denn zerstückelter Wald konkret?
Zerstückelt heißt nichts anderes, als dass wir zum Beispiel ein Waldgebiet haben, aber eine Autobahn mitten durchläuft oder Plantagen darin angelegt wurden oder Dörfer und Städte mittendrin entstanden sind. Kurz, es geht darum, dass der Wald von der Zivilisation zerschnitten wird und dadurch eben an zusammenhängender Fläche einbüßt. Und das, was übrig bleibt, das ist der zerstückelte oder, wie die Forscher sagen, der fragmentierte Wald.
Das klingt auf jeden Fall schon mal ungesund. Hast du da auch Zahlen zu?
Die Studienautoren haben geschaut, wie weit Bäume im Wald von der Waldgrenze wegliegen. Und am besten geht es ihnen, wenn sie mindestens 1 Kilometer von der nächsten Straße oder dem nächsten Feld entfernt wachsen. Und diesen Luxus haben nur noch wenige Tiere und Pflanzen. Denn 70% des weltweiten Waldbestandes liegt in einer Waldrandzone. Jeder 5. Baum wächst sogar in einer Entfernung von 100 Metern zur Zivilisation. Will heißen, der richtig tiefe Wald verschwindet.
So, und wo ist jetzt genau das Problem bei diesen kleinen Waldflächen?
Dort wird alles weniger im Vergleich zum großen, tiefen Wald. Also es gibt weniger Vögel, weniger Säugetiere, weniger Insekten und weniger Pflanzen am Ende auch. Also in Zahlen, nach einem Jahr haben die Forscher in einem beschnittenen Waldstück im Schnitt 20% weniger Arten gefunden, nach 10 Jahren sogar nur noch die Hälfte. Das Ganze sorgt auch dafür, dass der Wald auch als Luftfilter für uns Menschen nicht mehr so gut funktioniert. Heißt, dort wird auch weniger Kohlenstoff und Stickstoff abgebaut und auch deshalb schlagen die Wissenschaftler Alarm und sagen, nicht nur die Abholzung muss gestoppt werden, es muss auch die Zerstückelung von Wäldern aufhören, weil das erhebliche Auswirkungen auf die Artenvielfalt hat.
Von der Natur im Wald geht es jetzt zur Natur des Menschen, der Intelligenz und der Frage, was macht uns schlau? Unsere Gene oder das Umfeld, in dem wir aufwachsen? Und was ist es jetzt?
Es gibt eine Studie aus Schweden und den USA und da steht das Umfeld im Vordergrund. Und zwar haben die Forscher über 400 Geschwisterpaare in der Entwicklung beobachtet. Und das Besondere dabei war, es ging dabei um Geschwister, die getrennt aufwuchsen, weil ein Bruder zur Adoption freigegeben wurde, der andere aber bei den leiblichen Eltern blieb. Im Alter von 18 bis 20 haben die Forscher nach dem IQ geschaut und festgestellt, festgestellt, die Geschwisterteile, die bei den Adoptiveltern aufgewachsen waren, hatten meist einen um 4 Punkte höheren IQ als ihre Brüder, die bei den leiblichen Eltern geblieben waren. Wichtig dabei ist noch, dass die Adoptiveltern meist ein um 30% höheres Bildungslevel besaßen als die leiblichen Eltern, und das soll den Intelligenzvorsprung der Adoptivkinder auch erklären. Und deshalb sagen die Wissenschaftler, das Umfeld spielt eben eine bedeutende Rolle für unsere Intelligenz.
So, zum Schluss gibt es noch einen Nachtisch. Du hast noch was zu Schokolade mitgebracht.
Ja, und die kommt von den Lebensmittelwissenschaftlern aus Ghana. Die haben herausgefunden, dass Kakao gesünder sein könnte, wenn man sich im Produktionsprozess ein bisschen mehr Zeit lässt. Zum Beispiel würden viele gute Bestandteile des Kakaos erhalten bleiben, wenn man die Bohnen nicht sofort nach der Ernte in den Gärprozess schickt, sondern sie erst mal ein paar Tage liegen lässt. Ein anderer Vorschlag ist schonender Rösten, also nicht so heiß, aber dafür länger. Und das macht den Kakao dann nicht nur gesünder, sondern auch süßer.
Dankeschön für das Neueste aus der Wissenswelt, Jakob. Wetter. Die Wolken und der Regen, mit denen sich heute der Westen Deutschlands herumplagen musste, die ziehen heute Nacht Richtung Osten weiter. Deshalb wird es morgen im Osten auch regnerisch. Im Westen bleibt es dagegen eher trocken und heiter. Erst abends kann es dann regnen. Die Temperaturen liegen überall zwischen 6 und 12 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.